GymFOF Podcasts. Schulgeschichte zum Anhören.
Willkommen zu unserer allerersten Podcast-Folge.
Wir sind Amelie Gödel
und Mathilda Gerauer.
Wir gehen in die Q12 des Gymnasiums Vilshofen und haben heute die Ehre, unsere Podcast-Reihe zu unserer Schulgeschichte einzuleiten. Wir beginnen mit den Anfängen des Schulwesens in Vilshofen und berichten über das Schulleben während den beiden Weltkriegen.
Hierfür haben wir uns die zwei Zeitzeugen Helmut Fürsch und Karl Rehle eingeladen, die während der NS-Zeit an der Schule waren. Aber wann beginnt eigentlich die Geschichte des Gymnasiums Vilshofen?
Ja, man mag es kaum glauben, aber die erste Schule in Vilshofen, aus der das Gymnasium auch entsprang, wurde bereits vor 700 Jahren gegründet. Dies kann man an den Stiftungsbrief vom Ritter Schweiker Tuschl entnehmen, welcher 1343 dort das erste Mal die Ernennung eines Schulmeisters verkündete. Im 15. Jahrhundert wurde dann vom damaligen Bürgermeister Peter Breu das wahrscheinlich vielen bekannte Vorwerkhaus gegenüber der Pfarrgemeinde zu einer Lateinschule ausgebaut.
Ja, genau, und jene Schule wurde dann 1853 in eine Feiertagsschule umgewandelt und 1875 schließlich in eine bürgerliche Realschule und Tagesfortbildungsschule mit zwei Klassen.
Später wurden diese noch um zwei Klassen erweitert. Was uns bei unserer Recherche sehr schockiert hat, ist, dass bis 1919 keine Mädchen in der Schule erlaubt waren. Schließlich ist es für uns kaum mehr vorstellbar, dass ausschließlich Jungen das Privileg schulischer Bildung haben. Zu dieser Zeit fungierte der heutige Standort des Bayerwerks als Schulgebäude. Manche von euch kennen es vielleicht, es ist das blaue Gebäude mit Giebelrelief gegenüber des Biomarkts. Uns interessierte natürlich auch, welchen Einfluss der Erste Weltkrieg auf das Schulleben in Vilshofen hatte.
Nochmal kurz zur Auffrischung. Der Erste Weltkrieg fand ja von 1914 bis 18 statt. Das bedeutet, dass das 44. Schuljahr der Realschule Vilshofen von 1918 und 1919 dann das erste Schuljahr nach dem Ersten Weltkrieg war. Wie ihr wahrscheinlich bereits aus dem Geschichtsunterricht wisst, hat Deutschland diesen Krieg verloren. Dies hatte natürlich auch einen starken Einfluss auf das Schulwesen. Nicht nur fiel der Zugverkehr größtenteils flach, sondern auch die Lernfreudigkeit der Schüler nahm zunehmend ab. Auch die Schülerzahl sank von 25 auf 14, also fast die Hälfte der Schüler.
Es war nicht nur befremdlich, bei unserer Recherche über Vilshofen in Kriegszeiten zu lesen, sondern dabei auch auf die für uns längst vergangene Monarchie zu stoßen. Im Jahresbericht von 1912 erfuhren wir, dass auch in der Schule das 25. Regierungsjubiläum von Kaiser Wilhelm II. Gefeiert wurde und der Tod vom Prinzregenten Luitpold von Bayern betrauert wurde. Am spannendsten war es für uns dennoch, über Vilshofen zur Zeit des Nationalsozialismus zu erfahren.
Aber auch wenn wir dieses Thema intensiv in der Schule bearbeitet haben, war es für uns trotzdem schwer greifbar, uns einen solchen Zustand in unserer Heimat vorzustellen. Deshalb war es für uns so wertvoll, über diese historisch hochinteressanten Themen mit zwei Zeitzeugen zu sprechen.
Hierfür haben wir uns die beiden ehemaligen Schüler Helmut Fürsch und Karl Rehle eingeladen.
Helmut Fürsch wurde am 21. April 1927 geboren und ist somit heute 97 Jahre alt. In die Realschule in Vilshofen, also unser heutiges Gymnasium, ging er von 1937 bis 1941. Danach besuchte er die Oberrealschule in Passau weiter. In Passau besuchte er den Studiengang Chemie und zog dann nach München, um dort Erdkunde und Biologie zu studieren. Anschließend arbeitete er als Lehrer eine Zeit in München, bis er schließlich zurück nach Passau zog, um dort Professor der Didaktik der Biologie zu werden.
Sein ehemaliger Schulkamerad Karl Rehle wurde am 12. Mai 1928 geboren und ist damit heute 96 Jahre alt. Da zu seiner Schulzeit die Realschule Vilshofen zur Oberrealschule ernannt wurde, besuchte er diese ein Jahr länger, von 1938 bis 1943, und ging danach ebenfalls nach Passau. Zuerst war er Assistent im Feld Architektur an der Hochschule München. Später arbeitete er in einem privaten Architekturbüro, bis er selbstständig wurde und sich mit einem Kollegen auf den Bau von Krankenhäusern fokussierte.
Als erstes interessierte uns, wie sich der Nationalsozialismus in Vilshofen äußerte. Dazu hatte Helmut Fürsch Folgendes zu sagen.
Ich war beim Militär und da kommt man mit Kameraden aus ganz Deutschland zusammen. Ich habe keinen Nazi getroffen. Ich habe ihnen das letzte Mal erzählt. Es ist und in Vilshofen habe ich, so wie Karl, den Eindruck, dass die Stadt total schwarz war, genau wie Passau. Und die Leute sind verlacht worden, als Goldfasanen war schon die Rede. Also es war nicht viel los mit der Partei, sie war unbeliebt und die haben eine Rolle gespielt. Sie haben aber keine Rolle gespielt, denn sie sind verachtet worden.
Obwohl man hier schon sehr deutlich heraushört, dass die Bürger in Versuchen eine gewisse Aversion gegen die Nazis hegten, mussten sie sich doch den Willen der Partei beugen.
Mit der Zeit wurde der Einfluss der Nazis immer größer und ihre Methoden immer härter. Auch Vilshofen blieb nicht von den Brutalitäten der Reichspogromnacht unverschont. Dieses besonders einschneidende Ereignis schockierte damals auch die ehemaligen Schüler.
Wie die Reichskristallnacht war, ich habe am Stadtplatz gewohnt, ich habe die also persönlich miterlebt. Da haben die Leute dumm geschaut, haben die Fenster zugemacht, wir haben die Fenster aufgemacht und haben ausgeschaut. Wie sie wie von uns sind die Fensterscheiben zerdeppert worden vom Altbayer. Niemand hat etwas gesagt. Und am nächsten Tag kommt meine Mutter vom Einkaufen nach Hause und sagt, es ist was Schreckliches passiert. Die haben sie in den Nachthemden, es war ja der 9. November, auf dem offenen Lastwagen, haben sie im Landkreis herumgefahren und haben gesagt, wir suchen nur einen passenden Platz zum Erschießen. Und dann haben die Leute gefroren und wer hat da keine Angst, nicht? Und da haben sie sich an der Angst dieser armen, gebildeten Leute, haben sie sich da erfreut. Und dann haben sie es wieder heimgeschickt. Und die sind dann heimlich, still und leise sind sie verschwunden, plötzlich waren sie nicht mehr da.
Weitere schockierende Ereignisse in Vilshofen, in welchen sich der Judenhass der Nazis äußerte, schilderte uns Karl Riehle.
In Vilshofen gab es ja nur als Gegner der Schnabelmeier, der Dr. Schnabelmeier, der Chirurg, und dessen Frau war eine Jüdin. Und der hat einen Schutzbrief gehabt, weil der ist mit dem Stellvertreter vom Hitler, mit dem Hess, ist in die Schule gegangen. Und dann hat er nach den Nürnberger Gesetzen von 36, hätte er ja sich scheiden lassen müssen. Oder seine Frau wäre ins KZ gekommen. Dann hat er einen Schutzbrief vom Hess bekommen. Aber wie der dann 41, der Hess, nach England flog, dann war natürlich der Schutzbrief völlig weg. Und dann ist der Schmied Oskar, den er vorher ernannt hat, ist wieder groß aufgetreten. Und dann musste die Frau, die Frau Schnabelmeier, hat eine Odyssee durch ganz Deutschland gemacht, um den Häschern zu entfliehen. Aber das Schlimme war, 41, kann ich mich erinnern, der junge Bub, der war damals so 10, 11 Jahre alt, der hat sich beim Schlittenfahren hat sich der irgendwas, die Milz oder irgendwas verletzt und hätte operiert werden müssen. Aber der konnte nicht operiert werden, weil der Schnabelmeier Verbot hat, Krankenhaus zu betreten. Dann haben sie den Burm nach Passau geschickt, da war auch keiner da, dann ist der Burg gestorben. Da gibt es nur so eine Sache. 34, wie in Österreich die Nazis geputscht haben in Wien und der Putsch ging schief, dann mussten die fliehen. Und die kamen einige oder mehrere nach Vilshofen. Und dann hat natürlich die hiesige Nazi-Bonzen, waren nicht viel, aber waren schon einige, die haben einen Ball gemacht, oben beim Wofferstädter Keller oder bei der Rauferei. Da war einer tot und zwei Verletzte. Ja, das wurde alles vertuscht.
Die Nationalsozialisten hatten auch in Vilshofen Einfluss auf die Jugendlichen. Obwohl es anfangs freiwillig war, mussten die Burschen ab 1937 verpflichtend ein Teil der Hitlerjugend werden.
Wer es lesen und schreiben kann, hat die SJ-Führer geworden.
Ja, was haben wir eigentlich gemacht? Das meiste waren halt Geländeübungen und so, die waren interessant und Sport.
Von Helmut Fürsch wissen wir, dass er kurz vor Kriegsende noch eingezogen worden ist, sich aber glücklicherweise den Amerikanern ergeben konnte. Bei Karl Riehle lief das Ganze jedoch etwas anders ab.
Im Februar 1945, einen Stellungsbefehl hätte ich nach Prag sollen einrücken. Da wäre nie mehr rausgekommen, weil da war schon der Aufstand dort. Ne? Ja. Und da, aber ich war halt beim Volkssturm.
Ja.
Und das war, da hätte man, wenn es schief gegangen wäre, wäre es schlechter gewesen, wie es jetzt hat, weil wir waren ja schlecht bewaffnet und schlecht ausgerüstet.
Ja, nun da wir einen allgemeinen Überblick über das Leben zur Nazizeit in Vilshofen bekommen haben, interessierte uns natürlich auch, wie das Schulleben damals aussah.
Also zuerst einmal von der Schule her gesehen, die war ja, die Realschule war bis 35, war die klerikal geführt. Also von einem Geistlichen, der dann seinen alten Sitz irgendwo im Ruttal erlebt hat. Und ab da kam dann ein Direktor her, der war ein 1000-prozentiger Hitleranhänger, der Heilmeier. Der war auch sogenannter Reichsleiter, hat man das genannt. Der hatte so eine hellbraune Uniform mit Schaftstiefel und Koppel und Mütze und viele Dressen dran. Der Volksmund hat dazu Goldfasan gesagt zu diesen Leuten. Und der hat die Schule geführt und da passierte ihm natürlich, das war ihm besonders unangenehm, dann plötzlich im Krieg, das war so 1943, da war in München schon die Weiße Rose aufgeflogen, gell? Dann die Geschwister Scholl waren leider schon da und da waren die Machthaber natürlich nervös. Und dann hat in Berlin der Goebbels den totalen Krieg ausgerufen.
Natürlich gab es aber auch Schüler, die gegen das System rebelliert haben. Helmut Fürsch zum Beispiel weigerte sich während seiner Schulzeit in Passau, die Nazi-Lektüre Die Weisen von Zion zu lesen. Aber auch an der Oberrealschule in Vilshofen kam es zu groben Regimefeindlichkeiten.
Das Einzige, wo er mich einmal ins Direktorat geholt hat, und die Rückert Elisabeth und mich, aufgefordert, um mehr zu tun in der Hitlerjugend. Weil ich war also führerlos eigentlich. Ich war halt Mitglied, aber nichts Besonderes. Ein paar Tage später ist in der Schule in Vilshofen kamen die Fahrschüler, die ja die ersten waren in der Schule, kamen aus den WCs lachend raus mit Klopapier in der Hand und da war auf den Klorollen professionell abgedruckt, also wie in einem Buch. Volksgenossen, wir haben den totalen Krieg. Ab sofort ist das Klopapier auf beiden Seiten zu benutzen. Der Erfolg liegt klar auf der Hand. Heil Hitler! Das war natürlich ein Heilmeier, dem Obernazi. Furchtbar, dass das in seiner
das
Schule.
Das habe ich nicht mehr erlebt.
Nein, das war 43. Und im Hause war natürlich sofort die Rückert Elisabeth, die aus der Druckerei von Vilshofener Anzeiger stammte. Die war in meiner Klasse auch. Die haben sie natürlich zuerst wegen dem professionellen Druck verhört. Aber die konnte dann ihre Nichtbeteiligung gut nachweisen und es kam dann nichts heraus.
Ebenfalls interessierte uns, inwiefern Prügelstrafe zu ihrer Schulzeit noch präsent war.
Wie ich in die Schule gekommen bin, 1933, da war das so, legte ich über den Stuhl, dann hat sich der Delinquent zur Hinrichtung über den Stuhl gelegt, dann hat der Lehrer einen
spanischen?
Ja, meistens war es ein Haselnussstück, weil für einen spanischen Rohr hat es nicht gelangt.
Der Stadtpfarrer hat einen spanischen gehabt.
Ja, das glaube ich. Und hat also den Delinquenten richtig gewässert. Und ich habe euch schon erzählt, jeden Tag, mein Vater war ja Kollege von dem und in der Partei, wohl Mitläufer, ja, er war Hitler, ja, und der Führer, über den hat er nichts kommen lassen. Aber die Parteischranzen waren ihm zuwider, er war also nicht gut gelitten. Und das habe ich ausbaden dürfen, habe jeden Tag in der Früh, habe ich 6 Tatzen hier, Stockhiebe auf die Hand. Ich habe schon gewohnt gehabt, dann auf die kalte Tafel, dann sind die Schmerzen etwas geringer geworden und am nächsten Tag, nein, ich weiß noch nicht, habe ich schon wieder meine Tatzen gehabt.
Auf die Frage, was Ihnen besonders wichtig wäre, dass die Schüler von heute von der Zeit des Nationalsozialismus mitnehmen, antwortete Herr Fürsch wie folgt.
Für mich wäre das ausschlaggebende Diktatur. Diese Alleinherrschaft, er ist der Führer, er weiß, was für uns gut ist und die Herrschaft des Volkes. Es hat natürlich, es gibt Fehler, der Mensch ist fehlerhaft, nicht? Aber die Diktatur und dieser Größenwahnsinn, dieser Rassenwahn. Und genau das, das sind die zentralen Punkte, die also die wir als Fehler gemacht haben. Wäre der Rassenwahn nicht gewesen, dann hätten wir ja auch nicht die Judenverfolgung gehabt. Nicht? Ja, es war eine harte Zeit. Ihr habt es schöner gehabt. Ihr habt es schöner gehabt. Ihr habt bessere Lehrer gehabt. Ihr habt bessere Bedingungen gehabt. Ihr habt vor allem was zum Essen gehabt. Ihr habt Demokratie gehabt. Und für Demokratie müssen wir uns alle einsetzen. Das ist das Allerwichtigste für Liberalität. Reicht euch die Hand, aber es geht nicht, denn ich bin Biologe und ich weiß, unser Bruder ist der Schimpanse und die haben sie auch die Schädlein. Das sind die einzigen Primaten, die sie Schädlein haben. Es ist halt in der Vergangenheit. Ist das alles etwas verklärt? Aber die Sache zu durchleiden, gerade den Krieg als Schüler, das ist eine andere Sache. Ich habe euch gesagt, wie ich vor dem Kriegsgericht gestanden bin, ich habe euch erzählt, wie mir der damische Ding Pistolen vor die Nasen hingehalten hat in Passau. Ja, mein Gott. Das passiert nur in einem Staat, in dem man von oben Rückendeckung hat. Wenn man den Mainstream folgt, darf man alles tun.
Zu guter Letzt haben wir die beiden noch gefragt, was sie aufgrund ihrer Erfahrungen den Schülern von heute mit auf den Weg geben wollen.
Eigentlich kann man bloß sagen, viel lesen. Mhm. Und zwar auch früheres, und zwar aus der Antike auch. Zum Beispiel gerade jetzt, was ich gesagt habe, da gibt es beim Herodot eine Stelle, wo die Fürsten beisammen sind, die sieben, die berühmten, und über die Form, die beste Form der Staatsform streiten.
Ah ja.
Das ist wunderschön, ist ja. Das wohl.
Ist der das nicht sagt, von Platon?
Nein, Herodot. Ja. Mhm. Wo der eine sagt, na, das Beste wäre das Volk, so lässt man. Dann der andere sagt Oligarchie, also die Ausgelesenen, der Adel. Und das dritte wäre der Einmann. Mhm. Und dann am Schluss sind sie dann doch wieder beim Einmann, weil das Volk nicht einig ist und sich zerstreitet. Da bei der Oligarchie ist so, dass die paar dann ihr Süppchen kochen. Und beim einen, wenn der in Ordnung ist, den muss man wählen. Den muss man aussuchen, der muss gut sein, charakterlich, dann ist das die beste Form. Das haben die lange Jahre, Jahrhunderte lang geglaubt, die Menschen. Und haben auch teilweise Recht gehabt, teilweise. Dieser Antisemitismus, der ist nicht ausgerottet. Ich bin überzeugt, wenn man so rumhört, dass jetzt, was jüngst passiert ist, mit dem Brief vom Aiwanger. Das hat ihm Stimmen gebracht, dass die Leute im Hinterkopf registriert haben, der war einmal, der hat gegen die Juden was geschrieben.
Und es
und
ist
das
so
hat
traurig.
Ihm 4% zugebracht.
Es ist so traurig, ich war so niedergeschlagen.
Also macht ja nicht diese aktuelle politische Entwicklung Angst, dass vielleicht wieder zu einer ähnlichen Bewegung wie damals im Dritten
Reich. Wir haben sowas wie die Weimarer Zeit. Habe ich Angst, wirklich Angst.
Meines Erachtens ist jede Stunde auch eine Ethikstunde. Da macht einer von den Gesellen was Dummes. Und dann spricht man mit ihm. Und die Klasse passt auf. Und es ist nun ein Beispiel. Und so kann man Ethik vermitteln.
Ja, das war's auch schon wieder mit unserem Zeitzeugen-Interview. Wir hoffen, es war für euch genauso interessant wie für uns. Hoffentlich nehmt ihr die Ratschläge, die sie uns gegeben haben, auf euren Lebensweg mit.
Durch unsere Recherche und das Gespräch mit den beiden ist uns klar geworden, wie fragil unsere Demokratie denn ist und dass es unser aller Verantwortung ist, sie zu schützen.
Gerade heutzutage, wo die Wählerschaft der AfD unkontrolliert wächst, liegt es an uns, zu verhindern, dass diese verfassungs- und menschenrechtsfeindliche Partei salonfähig wird.
So hat es damals auch angefangen und genau deshalb dürfen wir nicht zulassen, dass sich die grausame Geschichte Deutschlands eventuell wiederholen könnte.
Nichtsdestotrotz würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unsere Podcast-Reihe weiterhin verfolgen würdet und sie mit euren Freunden und Bekannten teilt.
Das letzte Wort möchten wir jedoch erneut Helmut Fürsch geben und diese Folge mit den für ihn wichtigsten Bedingungen für ein friedliches Zusammenleben abschließen.
Toleranz, Liberalität, Demokratie, Freundschaft.